Ganz wichtig, 2.
2 ist das Wichtigste hier. Das wurde mir eingeprügelt. Wir haben lange nicht mehr vor den Mikros gesessen. Und ich bin überfordert, ich gebe es zu. Ich war jetzt nicht darauf eingestellt, dass das alles so schnell geht am frühen Morgen.
Nee, es ist immer, der Redefluss muss immer erst ein bisschen kommen. Aber wenn es ja erstmal läuft, dann läuft es ja irgendwie.
Ich glaube, es ist unsere früheste Aufnahme in der Geschichte von Verschlusssache.
Ich glaube es nicht mal. Wenn ich an unseren Dreieraufnahmetag, das klingt jetzt auch blöd.
Der hat um 10 angefangen, das weiß ich ganz
genau. Achso, na gut, dann vielleicht doch. 100%. Oder mit Kevin saß mir auch recht früh.
Da ja, das stimmt. Müde. Stimmt, da waren wir auch noch müde. Ich glaube, wer aber nicht müde ist, weil sie sitzen hier gestriegelt in Uniform. Und ich finde, sie machen einen wachen Eindruck.
Munterer als wir.
Auf jeden Fall sind unsere beiden Gäste. In alter Verschlusssache-Tradition, stellt euch doch mal bitte vor.
Ladies first.
Ja, hi. Also ich bin Rieke. Ich bin 33. Ich kam 2018 zur Polizei und habe dann das Studium für die Schutzpolizei absolviert. War dann kurz auf dem Abschnitt 45. Und im Rahmen der Rotation bin ich dann zur ELS gekommen. Fühle mich da sehr wohl und bin da jetzt auch fest.
Magst du uns mal direkt sagen, was denn die ELS ist?
Die ELS ist die Einsatz- und Leitzentrale der Polizei. Da gehen alle Notrufe ein und werden dann über Funk an die Funkwagen weitergegeben.
Wen haben wir denn noch da?
Guten Morgen, ich bin Markus. Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin seit 1994 bei der Berliner Polizei. Nach etlichen Jahren in Kreuzberg und dem Aufstieg in gehobenen Dienst bin ich 2012 zur Einsatzleitzentrale gekommen. Bin dort dritter Mann in einer Schicht. Bin der sogenannte HSB-Notruf, Hauptsachbearbeiter Notruf. Ja, und das nun auch schon seit 2012. Die Funktion habe ich jetzt seit knapp 2 Jahren inne. Ja, freue mich hier zu sein. Rieke. Ich oute mich gleich mal. Ja. Fan.
Also, das geht, so geht's natürlich, los. Geht natürlich am frühen Morgen runter wie Butter, muss man natürlich auch dazu sagen.
Der Morgen begann bei mir auch um 4 Uhr früh. Also,
oh wei, warum so früh?
12 Stunden Tagesdienst.
Ah ja, oh wei. Da muss ich mich direkt mal an Rieke wenden. Du sagtest nämlich gerade innerhalb der Rotation. Hast du das als Wunsch angegeben?
Ja.
Ah, das kann man machen, ja?
Kann
Weil
man
das
machen.
Weil das ist ja eher schon so eine... Ja, ist es richtig, wenn ich sage, ein Special-Wunsch zu sagen, ich komme zu ELS? Weil für mich ist als, also ich bin, klar, ich als Kripo, das ist auch so lächerlich, ne? Ich bin
gefühlt jetzt so also 2 Wochen so, ich
ja, ja,
als
genau.
alteingesessene
ich
als Kripo.
Ich bin ja ein Profi quasi, mach das ja schon seit 2 Wochen. Wir so ein bisschen zwischen LKA, örtliche und sofort, also K1 entscheiden und ihr dürft doch zwischen EHU und Abschnitt entscheiden. Und kann man da sofort schon ELS angeben als Erstwunsch?
Kann man.
Ach,
und dem wurde stattgegeben, weil die ELS ja immer Personal sucht. Und der Dienstgruppenleiter, den ich hatte, der hat das auch sehr begrüßt und meinte, probier das aus, wenn es was für dich ist. Dann ist es bestimmt eine gute Dienststelle und cool. Ich fühle mich sehr wohl.
Ja, wo du es gerade auch sagst, so ist halt nicht so ein häufiger Wunsch.
Ich habe es gar nicht gehört in unserem Jahrgang.
Ich glaube, dann wird man schon sagen, ja klar, wenn auf jeden Fall der Wunsch da ist, also unbedingt.
Es sind tatsächlich auch relativ viele jetzt bei uns, die im Rahmen der Rotation zu uns gekommen sind.
Ah. Mhm. Also, nee, deswegen, also das meine ich auch völlig wertfrei. Ich habe also, aber sagen wir es auch mal so, ich habe jetzt auch nicht so viele Schupo-Freunde. Also, oh, das klingt auch so asozial, ne? Also, ich habe jetzt.
Morgen,
nicht,
wir sind zurück mit Verschluss.
Also, faktisch habe ich innerhalb der Behörde fertige Polizisten, bin ich mit mehr Schupos befreundet. Aber im Rahmen des Studiums ist man ja schon sehr in seiner Bubble dann da. Und von den wenigen Schupos, mit denen ich noch zu tun habe, habe ich von niemandem gehört. Och, Markus, die Leute können das schon einordnen, wie ich das meine. Dass einer von denen oder eine von denen zu ELS möchte. Was ja nicht schlimm ist. So, jetzt möchte ich aber mal wissen, wie ist euer Tagesablauf? Wie beginnt euer Dienst? Wie läuft der? Erzählt doch mal.
Fange ich gerne an.
Ja.
Bei uns ist es so, wir sind in unterschiedlichen Schichten, die Rieke und ich, aber die Arbeitsabläufe sind natürlich in allen 4 Schichten gleich, weil die Arbeitsplätze natürlich dieselben sind. Mein Arbeitsalltag beginnt so, wir haben im Augenblick eine ganz besondere Situation, die Einsatzleitzentrale ist zu Teilen ausgelagert. Wir befinden uns in Umbaumaßnahmen bei uns im Sendesaal. Zurzeit ist hier am Platz der Luftbrücke bloß die Seite der Einsatzleitplätze, also dort, wo gefunkt wird. Die Notrufannahme ist zurzeit in der Friesenstraße, in der sogenannten Ausweichleitstelle. Und ich als HSB-Notruf, als Hauptsachbearbeiter-Notruf, gehöre natürlich dahin, wo der Notruf ist. Somit sieht mein Tagesablauf im Augenblick so aus, angelehnt ans ELS-Modell. den Arbeitszeiten folgend, dass ich halt den Dienst drüben verbringe. Im Augenblick das Prä für uns alle in bürgerlicher Kleidung. Wir haben da keine Umkleidemöglichkeiten. Hab mich nur für euch in Schale geworfen.
Ihr seht fantastisch aus. Danke. Ich bin dann wirklich immer noch mal neidisch. Ihr habt ja wenigstens, ihr kriegt Kleidung. Das haben wir auch schon mehrmals angesprochen. Wir haben ja nicht mal für feierliche Anlässe irgendwie so eine Kripo-Uniform oder sowas. Ein schönes Sakko, wo unsere Dienstgrade auch mal
ja, wenigstens, sind. Aber ich
unsere
bin ja
Dienstgrade,
auf dieses, die auf diese Jacke, die ihr habt, da bin ich ja immer noch. Das ist noch so das Kleidungsstück, wo ich am meisten neidisch drauf bin.
Ich habe aber jetzt mittlerweile den Code geknackt. Ja, ich habe jetzt über Freunde von der Schutzpolizei, so nämlich, weil ich liebe die Schutzpolizei, habe ich jetzt eine Fleecejacke gekriegt.
Friends with Benefits.
Ich hab endlich diese geniale Fleecejacke gekriegt. Mega. Und die werde ich mir so über den Stuhl hängen an meinem Arbeitsplatz. Ja. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn es kalt ist, ziehe ich die dann an.
Markus, du hast eben gesagt, 12-Stunden-Modell. Ist es immer ein 12-Stunden-Modell oder wie sieht es bei euch
aus? Nein, das ist heute der 12-Stunden-Tagesdienst. Wir arbeiten in dem klassischen ELZ-Modell, was ja nach unserer Dienststelle benannt wurde, was nach dem Wegfall des 12-Stunden-Wechseldienstes und dann einer kurzen Zeitperiode mit einem anderen Arbeitszeitmodell, was bei der Mitarbeiterschaft sehr unbeliebt war, erfunden wurde. Mhm. Wir machen immer 8 Stunden, fängt an mit einem Frühdienst, gefolgt von einem 12-Stunden-Tagesdienst. Darauf folgt ein 8-Stunden-Spätdienst, ein 12-Stunden-Nachtdienst, ein 8-Stunden-Nachtdienst und dann die Freiphase von 2,5 Tagen. Also man hat den Ausschlaftag nach dem kurzen Nachtdienst und 2 komplett freie Tage und dann geht der Frühdienst wieder von vorne los. Also alle 8 Tage setzt der Rhythmus wieder ein.
Das ist wie bei K1.
Ich wollte gerade sagen, die Zeiten sind genau, ja.
Es gibt in den Direktionen so ein paar Abweichungen, was den Dienstbeginn und das Dienstende, das überlappt da mal über eine Stunde Aber im Gros ist es identisch.
Ah ja. Mhm. Und klar ist, dass ihr natürlich 24/7 besetzt seid, ne?
Richtig.
Und ihr macht aber, jetzt sagst du, du bist der erste SB-Hauptnotruf. Entschuldige, sag das
so in etwa. HSB.
So, HSB, du bist der HSB. Und Rieke, machst du dasselbe, was Markus macht? Was machst du denn?
Nein, also ich nehme entweder die Notrufe entgegen oder bin am Funk und verteile die aufgenommenen Notrufe an die Funkwagen.
Mhm. Ich muss gerade an TSB zurückdenken, da hatten wir eine Übung, wo wir halt auch so ein bisschen diese Lage planen sollten, wo jemand mit Funk dann irgendwie durchgibt und irgendwie alles mitschreiben. Jetzt stelle ich mir vor, okay, versetze ich mich mal rein, wenn ich irgendwo anrufe, da ist irgendwas passiert, man ist ja auch ganz nervös. Überhaupt erstmal gleichzeitig auch kompliziert irgendwie zuzuhören, dem anderen irgendwie auch noch ruhig zu halten, alles mitzuschreiben, die wichtigsten Infos weiterzugeben. Wie passiert das Ganze? Also mal kurz für alle so der Ablauf. Wenn jetzt ein Anruf reinkommt, was macht ihr dann? Was passiert dann weiter mit dem Anruf und wie funktioniert das Ganze dann weiter?
Also wir haben eine Einsatzmaske und wenn der Anruf eingeht, dann nehme ich den an, melde mich mit, hier ist der Notruf der Polizei Berlin, dann stelle ich mich mit Namen vor und dann ist das Erste, was abgefragt wird, wo die Person ist, weil das ist das Wichtigste beim Notruf. Mhm. Wenn wir wissen, wo die Personen sind, dann können wir weiter agieren. Wenn wir nicht wissen, wo die Personen sind, können wir keinen Einsatz auslösen. Mhm. Das heißt, für alle, die anrufen, am besten ist es, wenn man weiß, wo man ist. Und das wissen leider nicht so viele direkt auf Anhieb. Dann ist wichtig, wer ruft an und in welcher Position ist die Person? Also ist es ein Zeuge? Ist die Person die geschädigte Person? Oder ist es einfach ein Melder, der vorbeigefahren ist, irgendwie gesehen hat, da steht ein Fahrzeug offen? Und dann, was ist überhaupt passiert? Wie viele Personen sind beteiligt? Haben die irgendwelche Waffen? So, das sind alles für uns Punkte, die abgefragt werden müssen, damit die Kollegen draußen Bescheid wissen. Die Uhrzeit, wann ist es passiert, ist auch super wichtig. Also eigentlich die W-Fragen zu beantworten. Wer, wann, wie, womit? So, Markus, ergänze gerne. Also.
Da gibt es gar nichts zu ergänzen. Es ist wichtig und du hast ja auch schon ein Problemfeld, was unsere Dienststelle hat, angesprochen. Der Bürger weiß oft nicht, wo er ist. Es ist ein Reflex. Die Menschen kommen in eine Situation, wo sie für sich der Meinung sind, mir kann jetzt nur noch die Polizei helfen. Man zückt das Handy, wählt die 110 und steht dann da und kann eigentlich nicht viel sagen. Und das ist die große Kunst der Mitarbeiter am Notruf, da eben die Infos rauszusaugen, die dann die Erstkräfte, die dorthin geschickt werden, benötigen.
Ja, ich starre gerade, weil ich habe da sehr Respekt vor. Also allein, das ist richtig, was du sagst mit TSB, wir haben diesen Meldekopf da gemacht in dem Auto nämlich. Das sollten wir nämlich, am Anfang war die Aufgabe, das alleine zu machen und dann haben wir immer, also dann haben wir zwei Leute nach und nach dazu bekommen. Und ich weiß noch, wie ich dachte, Junge, also das ist ja, okay, jetzt die Information noch das und dann mit den Kollegen, dann kriegst du den Notruf und dann das weitergeben und dann an die Rettungskräfte weiter und so. Und das ist, wo ich dann echt dachte, okay, ich habe dann immer so, meine Notiz am Anfang war noch sehr übersichtlich. Und dann war das eigentlich die eigentliche Kunst, das zu entziffern, was ich da aufgeschrieben habe, also auch von mir selbst, das zu entziffern. Und vor allem stelle ich mir, oder wie ihr beide auch gerade schon gesagt habt, man ruft ja, und das ist ja auch unser Leitsatz, ist ja fast unser Leitsatz hier im Podcast, man ruft ja nicht die Polizei, wenn man sagt, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ich habe gerade einen Bachelorabschluss gemacht mit 1,0. Ich wollte es euch nur mitteilen, schönen Tag noch. Für alle Zuhörer, ich habe keinen Bachelorabschluss mit 1,0 gemacht. Ich weiß nicht,
woher, ich den Bachelorabschluss
gemacht. Woher das gerade kam. Aber genau, ich wollte nur damit sagen, quasi, die Polizei wird nicht rufen bei Good News. Und wie ist es für euch? Ich weiß noch, als bei einer Veranstaltung, da haben Menschen eine Auszeichnung bekommen, auf der wir auch eingeladen waren. Und dort wurde auch die Els, wurden zwei Kolleginnen von der Els Du bist das, ne? Ich habe nämlich gesagt, ich habe gedacht so, ich kenne doch ihr Gesicht, so ganz unbekannt ist mir das nicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und
danke,
ich weiß noch,
euch auch.
Danke. Und ich weiß noch, dass ich dachte, als ich die Geschichte gehört habe, alter Vater, ey, da einen ruhigen Kopf zu bewahren und da diese Person am Telefon zu begleiten, wir lassen das jetzt mal anonymisiert, aber ich fand eure Geschichte sehr bewegend und habe da so Respekt vor gehabt, weil ihr kriegt solche Horrorstories natürlich dann zum Teil mit und seid da so, ja, ihr müsst da so ruhig bleiben, da habe ich sehr viel Respekt vor euch beiden natürlich, Markus auch von dir, aber
danke.
Ja, Wahnsinn, was ihr da leisten müsst und wie geht ihr damit um, wenn ihr Menschen in Extremsituationen am Telefon ja auch habt? Es ist ja nicht immer nur, ja, ich habe hier ein offenes Auto oder ja, ich glaube, da schlägt sich gerade jemand.
Ja, also ich glaube, jeder muss da so seine eigene Strategie finden. Für mich ist es tatsächlich hilfreich, einfach drüber zu reden. Mhm. Mit den Kollegen entweder direkt nach dem Gespräch, dass man sich kurz eine Minute nimmt oder auch fünf, mal tief durchatmet und eventuell auch mal kurz rausgeht. Die Zeit können wir uns immer nehmen, wenn wir belastende Einsätze hatten, dass wir eben zum Beispiel mit dem HSBN dann Rücksprache halten, uns nochmal, ja, einfach das Gespräch Revue passieren lassen und dann macht man weiter. Dann nimmt man den nächsten Anruf an.
Aber wie bleibt... Okay, krass. Aber was passiert in dir, wenn du so einen Anruf bekommst? Was legt sich da ein Schalter bei dir um? Ist das nochmal was anderes als ein, in Anführungszeichen, normaler Notruf, der da getätigt wird? Dürfen wir darüber sprechen, über diese Geschichte?
Von mir aus gerne.
Ja, magst du das mal erzählen? Ganz kurz für alle ZuhörerInnen, die das jetzt gerade vielleicht aus dem Kontext nicht verstanden haben. Es gibt innerhalb der Polizei eine Ehrenauszeichnung, die KollegInnen, also PolizistInnen oder alle Menschen, die mit der Polizei zu tun haben, auch der Objektschutz zum Beispiel, bekommen für besondere Dienste, für besondere, ja, Leistungen, die sie innerhalb der Polizei erbracht haben. Und Rieke ist eine dieser ausgezeichneten PolizistInnen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt erzählst du uns die Geschichte, warum, wofür du ausgezeichnet worden bist.
Ja, also es war vorletztes Jahr im November. Ich war recht frisch bei der Els und saß so die ersten Wochen alleine auch am Notruf. Und dann kam halt Notruf rein von einer Frau, die schilderte, ihr Mann sei gerade ganz plötzlich einfach umgekippt. Und der erste Impuls ist natürlich, warum rufen Sie nicht die 112? Mhm. Weil die sind für medizinische Notfälle. Ich habe dann aber erstmal gefragt, wie es ihm geht, ob die Person noch atmet. Dann hat sie es erst bejaht. Und meinte ich, gut, dann soll sie ihn bitte in eine stabile Seitenlage legen. Als ich gefragt habe, ob die Person noch atmet, kam mein SBN, mein Sachbearbeiter Notruf, weil der das mitgehört hat und hat sich dann direkt hinter mich gestellt, um mich zu unterstützen. Dann wurde eben parallel noch die Feuerwehr informiert. Ich habe weiterhin so den Zustand abgefragt und dann sagte die Frau mir, ich glaube, jetzt atmet er nicht mehr. So, und im Hintergrund waren dann schon Kinderstimmen zu hören, die gerufen haben, oh Gott, Papa, Papa, was ist denn los? Und ich habe dann versucht, der Frau möglichst ruhig dabei zu helfen, die Reanimation durchzuführen. Mein Sachbearbeiter Notruf hat dann auch der BF nochmal, also der Feuerwehr, Bescheid gegeben, dass sich der Zustand verändert hat und dass jetzt reanimiert wird. Ich habe dann die Frau eben weiter angeleitet, wie sie die Reanimation durchführen soll. Dann hat das Gespräch für mich tatsächlich recht lange gedauert. Die Frau war eben auch unter der Reanimation eben außer Atem. Ich weiß nicht, wer schon mal reanimiert hat. Der wird wissen, dass es wirklich eine Kraftanstrengung auch ist. Ja, und für mich war es dann eben hauptsächlich die Aufgabe, die Frau zu beruhigen und sie weiterhin dazu zu bringen, ihrem Mann zu helfen. nach, ich weiß nicht genau, wie lange es war. Für mich war es sehr lange. Dann kam so ein Cut-Retter. Das ist so eine Warn-App für Ersthelfer, die sich da freiwillig registrieren. Und der kam und hat dann die Frau unterstützt bei der Reanimation. Das war für mich schon mal eine Riesenerleichterung, weil ich wusste, okay, jetzt ist da noch eine andere Person, die kümmert sich jetzt um den Mann. Ich konnte die Frau weiter beruhigen, bin am Telefon geblieben, bis dann auch die Kollegen von der Polizei und der Feuerwehr eingetroffen sind. Und habe dann, als die Kollegen vor Ort waren, den Anruf beendet. Hab der Frau nochmal gedankt, dass sie so gut mitgearbeitet hat, weil sie war wirklich super. Muss ich sagen, es war richtig toll, wie die mitgemacht hat. Dann habe ich das Gespräch beendet und bin sofort in Tränen ausgebrochen.
Oh ja.
Weil die Anspannung dann von mir abfiel. Und das war so erleichternd dann, weil ich wusste, ich kann nichts mehr machen.
Ja.
Dann bin ich rausgegangen. Der SBN von uns, der ist dann mitgekommen, hat mit mir darüber gesprochen. Meinte, ich war sehr ruhig und habe das gut gemacht. Und dann habe ich mich wieder an den Notruf gesetzt nach 5 Minuten und habe weitergemacht.
Du hast gesagt, das kam dir sehr lange vor. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Am Ende des Tages, wie lange war der Anruf wirklich? Erinnerst du dich daran?
Also ich glaube, es waren so vielleicht 12, 13 Minuten.
Ah, okay, das finde ich dann doch länger, als ich gedacht hätte nach deinen Erzählungen. Wahnsinn, also ja, krass.
Ja, ich muss gerade auch sagen, ich versetze mich gerade in deine Geschichte rein. Hast du das Gefühl gehabt, oder ich hätte auch das Gefühl gehabt, man ist so gefangen, man will helfen, aber du hast halt keine Möglichkeit, irgendwie gerade die Situation zu unterstützen, obwohl du ja eigentlich live dabei bist, was irgendwie gerade passiert, dass man da einfach so ein bisschen ein blödes Gefühl hat, jetzt nichts weiter zu tun, außer weiterzugeben, zu kommunizieren.
Ja, aber das geht uns ganz oft so am Notruf. Also wir sind ja immer die, die unterstützen wollen und helfen wollen, aber wir können manchmal auch einfach nur zuhören. Wir hören manchmal, wie Menschen geschlagen werden, aber wir können nichts weiter machen als zuhören, den Einsatz so schnell wie möglich auslösen mit den Informationen, die wir haben und dann die Kräfte eben ranführen.
Naja, was heißt nur, ne? Also am Ende des Tages seid ihr ja quasi ihr der Startschuss für das, was danach passiert. Also wenn es euch nicht geben würde, würden die Einsätze nicht rausgehen und könnten unsere KollegInnen auf den Straßen nichts machen. Also ich finde, es ist natürlich häufig so, ja, ich habe mal das Gefühl, es wird immer, also generell ist ja Polizei eine riesengroße Angriffsfläche für alle Menschen, weil alle mal wissen, wie unser Job wirklich funktioniert und aber natürlich keine PolizistInnen sind. Man hat immer so das Gefühl, ja, die sitzen da nur am Notruf. Ich habe immer, hast du irgendwie alle Latten am Zaun? Die sitzen da nur am Notruf. Also A, mach das mal den ganzen Tag. B, koordinier das mal alles. C, wenn es euch nicht geben würde, dann ja,
selbst. Wird auch niemand kommen.
So. Ja, so, ja. So und am Ende des Tages rufen halt trotzdem, aber die Leute, finde ich, die am lautesten schreien, wie doof wir immer sind, sind die, die uns am ehesten anrufen, weil der Nachbar laut war. Oben, ne? Also, das ist, oder weil der Müll nicht richtig getrennt worden ist.
Ich habe mal eine Nachfrage. Wie lange dauert das, bis irgendwas ausgelöst wird? Wenn ihr den Anruf bekommt, nehmt ihr den erst komplett entgegen, den Anruf, dann wird alles weitere oder passiert das alles parallel dann schon?
Das ist wirklich abhängig von Sachverhalt zu Sachverhalt. Also wenn du natürlich in den ersten Sekunden des Gespräches erkennst, dass das ein Einsatz ist, der mit Sonder- und Wegerechten beschickt werden muss, brauchst du eigentlich nur 3 Informationen in unserem Einsatzleitsystem. Du musst wissen, wo sollen die Kräfte hinfahren. Du musst entscheiden, was fährt dahin. Ist es was für die Dienstgruppe? Ist es was für die Kripo? Ist es was für den Funkwagen-Einsatzdienst? Und dann setzt du dein Häkchen bei den Sonderwegerechten und löst den Einsatz aus. In dieser Sekunde hat der zuständige Einsatzleitplatz, das Einsatzleitsystem filtert anhand der Einsatzörtlichkeit gleich raus, welche Direktion, welcher Polizeiabschnitt. Die 3 Infos hat dann der Einsatzleitplatz. Der kann Kräfte losschicken, auch wenn im Sachverhaltsfeld noch gar nichts steht. Ich habe selber viele Jahre am Notruf gesessen. Du hörst vielleicht gerade so Straße und Hausnummer und dann geht alles nur noch in ein Riesengeschrei und in ein Tohuwabohu über, wo du nichts weiter hast. Dann kannst du da reinschreiben. Ich höre nur Geschrei von mehreren Personen. Ich kann nicht mehr sagen. Ich kann kein Stockwerk nennen. Ich kann auch noch nicht mal sagen, im Haus, vorm Haus, hinterm Haus. Keine Ahnung. Dann ist es immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl auch und ein bisschen Bauchgefühl. Oft ist es so, größere Sachverhalte, da ruft ja nicht nur einer die 110. Na, dann sagt plötzlich der Kollege in der Reihe hinter dir, was hast denn du? Ich hab ja auch, hier schreien die. Und da sagt einer, da ist ein Messer. Und so schließt sich dann peu à peu der Kreis und man kriegt immer mehr Infos. Es wird ja keine Ortung durchgeführt bei einem Anruf. Da sind wir ja gerade auf dem Weg dorthin
mit einer
technischen Neuerung.
So, ne?
Ja, ja, es ist in den Startlöchern, sagen wir es mal so. Aber wir haben trotzdem einen groben Überblick von, wo der Anruf mit einem Mobiltelefon kommt. Mhm. Aber nur über die Sendemaste. Mhm. Und das wird bei uns in einer Kartenansicht dargestellt. Und wenn du siehst, dein Passmann, hat genau aus der gleichen Ecke einen Anruf, dann ist die Chance ja recht groß, dass die Sachverhalte in irgendeinem Zusammenhang stehen. Und manchmal ernährt sich das Eichhörnchen da echt mühsam. Also viele Anrufer sind nicht in der Lage, dir mehr zu sagen, weil sie nicht mehr wissen. Sprachbarriere ist ein Riesenproblem. Wir haben viele fremdsprachige Kollegen bei uns, aber du kannst nun mal in einer Millionenmetropole nicht alles bedienen, was vorkommt. Das funktioniert einfach nicht. Oft ist es auch ein bisschen Unfähigkeit, sicherlich wieder dem Faktor Stress geschuldet. Ne? Wir alle wissen, Stress macht doof. Und es ist wirklich so, die Leute sind einfach nur im Tunnel. Ne? Die erwarten sofort professionelle Hilfe, die alle von uns gerne schicken wollen. Aber wenn du diese Angaben nicht hast, wird's eng. Ja, Handyortung, wie gesagt, ja, ist in der Mache. Ist ja so ein halb angeordnete Geschichte nach dem Gefahrenabwehrgesetz. Aber wenn wir mal sehen, wie sich das durchsetzt. Ne?
Wie viele Anrufe gehen am Tag bei der ELS rein?
So grob über den Daumen. Ich wusste, dass die Frage kommt.
Ja, klar.
Statistik ist ja immer gern genommen bei uns in der Behörde. Also ich habe es mal ausgerechnet. Im Jahresdurchschnitt sind es etwa 2800 Anrufe in 24 Stunden.
Was?
Im letzten Kalenderjahr waren es knapp 1,2 Millionen.
Ja, das ist eine Zahl.
Aber
es ist wirklich Wahnsinn. Also ihr müsst euch das bildlich vorstellen, die Kollegen, die am Notruf sitzen, Langeweile kommt da nicht auf.
Mhm. Ja, natürlich
also wenn du ein Gespräch fertig hast, steht das nächste schon bereit für dich.
Ja, ja, das ist ja das, wenn Leute sich darüber lustig machen, dass sie bei uns in der Warteschleife manchmal hängen.
Ne?
Oder die Polizei geht nicht ans Telefon. Ne?
Also auch das passiert, weil einfach die Anruflast enorm hoch ist. Würde gerne noch mal ganz kurz den Bogen zu deinem Sachverhalt, Rieke, mit der Reanimation schlagen. Wir hatten kurz vorhin das Thema, die psychische Belastung für die Mitarbeiter am Notruf. Ihr müsst euch vorstellen, ihr fahrt raus bei K1 oder was auch immer, ihr habt euren Sachverhalt, den arbeitet ihr ab. Dauert eine Stunde, zwei, je nachdem, wie der Sachverhalt ist. Wenn du am Notruf sitzt, polterst du im Minutentakt von Elend zu Unglück zu Schmerz zu Trauer. Was das mit den Kollegen macht, ist mir als HSBN ein ganz großes, wichtiges Thema. Wo ich bei mir in der Schicht auch wirklich darauf achte, dass es den Kollegen gut geht dabei. Denn in der einen Minute wirst du angebrüllt, weil immer noch kein Funkwagen zu dem Verkehrsunfall gekommen ist. In der nächsten Minute hast du die Reanimation, wo die Frau ihren Ehemann reanimieren muss. Im nächsten Gespräch hast du die Person, die auf dem Hausdach steht und ihren Suizid ankündigt. Damit muss man erstmal klarkommen.
Ja.
Und man hat nicht die Zeit, das so zu verarbeiten, wenn man den Sachverhalt als Funkwagen oder als K1-Team oder was auch immer von A bis Z dann abarbeitet und dann die Kollegen unmittelbar dabei hat. Deshalb ist gerade der SBN, guter Mann bei dir in der Schicht, da gehört Fingerspitzengefühl zu. Man muss den Leuten echt ein bisschen den Puls fühlen und gucken, wie geht es denen damit.
Hatten wir als Thema hier auch das Einsatznachsorgeteam. Ist ja auch immer, auch wieder innerhalb der Behörde immer wieder Werbung für machen, finde ich ganz wichtig. Und das war ja eigentlich eher diese Folge eine Stunde Plädoyer an die Menschheit und vor allen Dingen an Polizistinnen und vor allen Dingen auch an unsere etwas älteren männlichen Kollegen. Einfach zu sagen, das ist keine Schwäche, wenn man sagt, mir geht's gerade nicht gut nach einer extremen Lage, egal ob das bei der ELS, bei der Kripo, bei der Schupo draußen auf der Straße, in der Sachbearbeitung ist es völlig scheißegal. Und ich ja generell auch große Verfechterin von Gesprächstherapie immer bin, völlig unabhängig vom Einsatznachsorgeteam. Und das kann ich immer wieder nur sagen, das ist super. Und wenn man mal nicht so gute Zeiten im Leben hat, ist es das Beste auf der Welt, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und das sollte niemandem im Weg stehen. Weil wenn man Schmerzen im Arm hat, geht man auch zum Arzt. So, das mal wieder am frühen Morgen.
Genau, ich habe mal gerade zwei Gedanken, die ich noch irgendwie loswerden muss. Zum einen habt ihr so Scherzanrufe. Wenn ich früher irgendwie mal zurückdenke, es ist ja nicht jeder Anruf, dass jetzt gleich die Höchstlage irgendwie ausbricht. Und zweitens, du meintest, der SBN, der ist bei dir damals bei deiner Geschichte relativ schnell da gewesen. Hört der parallel einfach wie so ein Supervisor bei jedem quer mal rein, was da irgendwie so passiert, oder?
Na, also nicht in die Anrufe, aber wir sitzen ja alle in einem Raum. Und man hört schon, wenn jemand ein Telefonat hat, wo vielleicht mehr passiert.
Mhm.
Und auf so besondere Stichworte wird, glaube ich, auch viel gehört. Und je nachdem, wie gut der SBN ist, bekommt er das halt mit. Oder man meldet sich und sagt, ich brauche hier mal kurz Unterstützung. Gerade bei Reanimationen, wo wir ja alle nicht für ausgebildet sind, die wirklich anzuleiten, wird das auch häufiger in Anspruch genommen.
Du sagtest gerade, ihr sitzt ja alle nur in einem Raum. Das möchte ich auch noch mal kurz hervorheben. Ihr sitzt da ja nicht in einem stillen Raum für euch jeder und habt eure Ruhe. Klar, mental seid ihr voll bei eurem Notruf, aber akustisch, das darf man ja nicht unterschätzen. Ich meine, vielleicht Menschen, die im Lehrberuf zum Beispiel arbeiten oder in Kindergärten und sowas, wissen, was es bedeutet, eine Geräuschkulisse um sich rum zu haben, 24/7, was es für einen Stresspegel auch noch nach oben schießen kann. Das muss man vielleicht bei eurer Arbeit auch nochmal hervorheben, dass ihr in einem großen Raum sitzt mit mehreren KollegInnen zusammen und nicht nur euren Notruf auf dem Ohr habt, sondern eben auch die Notrufe der anderen KollegInnen mitbekommt. Und das stelle ich mir auch nochmal als zusätzliche Belastung vor. Und wenn dann auch noch Geschrei im schlimmsten Fall am Telefon ist, dann hast du da noch an irgendwas, wo sind sie gerade? Und dann hörst du hier, ich bin da. Also ich glaube, ey, mein Kopf... Ich bin sehr stressresistent, aber das wird mich irre machen.
Genau, ich würde nach drei Anrufen auch erstmal sagen, ich brauche jetzt
mal eine Tasse Kaffee und ja, also wirklich. Ja. Ich habe in der Schule gearbeitet, lange mit schwer erziehbaren Jugendlichen zum Teil.
Ja, aber es ist so ja Großraum-Callcenter oder
weil
wie?
Da kannst du dann rufen, ich das, halt die Schnauze! Das kannst du natürlich nicht bei der Hels machen, ne?
Doch.
Ja?
Natürlich.
Na dann, also, los geht's.
Also natürlich kannst du einem Kollegen, es passiert selten, aber es sind alles nur Menschen und auch denen platzt irgendwann mal die Hutschnur. Ganz kurz dein Thema Spaßanrufe. Wenn du den Spaßanrufer das 17. Mal in deiner Schicht dran hast, der nur ins Telefon lacht oder beleidigend wird oder so, irgendwann reicht's. Und natürlich gehe ich da nochmal hin und sage, komm, fahr ein Stück runter, nicht so laut, denk dran, die Kollegen müssen hier auch arbeiten, geh mal kurz raus, hol dir mal einen Kaffee, lauf mal über den Hof, schnapp mal frische Luft, einfach ein bisschen runterkommen. Du hast es schön gesagt, Rieke, ich selber telefoniere ja nicht mehr. Also ich bin ja wirklich nur da als Aufsichtsperson, das sage ich sehr ungern, aber um es einfach mal bildlich darzustellen, ich bin da für dich, also da für die Kollegen am Notruf und warte eigentlich nur drauf, dass die Mitarbeiter mal die Hand heben oder rufen oder winken oder was auch immer. Oder ich eben, genauso wie du es gesagt hast, Stichworte vernehme. Ja, ich möchte jetzt ganz kurz mal weggehen von dem Thema Suizid oder so, lebensbedrohliche Einsatzlagen. Umso schneller wir sowas erkennen, umso schneller können wir Maßnahmen, die notwendig sind, anschieben. Und dafür bin ich dann auch da. Also da ist es dann auch so weit, dass wir wirklich in das Coaching der Gespräche übergehen, um wirklich den Kollegen am Notruf Arbeitslast abzunehmen, dass sie sich zu 100% auf den Anrufer fokussieren können und da jede Info rausziehen können, die sie benötigen. Alles, was im Hintergrund abläuft. Die Kommunikation mit der anderen Seite des Sendesaals, mit den Einsatzleitplätzen, mit meinem Chef, mit meinem Wachleiter, mit unserem Hauptsachbearbeiter Lage, mit dem Lagezentrum von ELZ1 läuft dann alles über mich oder ich schiebe es zumindest an. Dass der Kollege, die Kollegin am Notruf nur das macht.
Wir haben jetzt gesagt, wir haben 2000, wir runden das mal schön zusammen, 2800 Anrufe pro Tag und dann meinen wir 24-Stunden-Tag. Wie viele davon, also kann man sagen, es gibt regelmäßig diese Spaßanrufe, ist das immer?
Jeden Tag.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt, ne, die zählen wahrscheinlich knallhart rein in diese Anrufe. Und wie viele Lebelagen oder beziehungsweise wie viele Großlagen habt ihr am Tag in Berlin und wie viele... Ich weiß, für alle Geschädigten ist es immer ein ernster Anruf, auch wenn ein Auto aufgeknackt worden ist oder wenn man nach Hause kommt und dann ist da eingebrochen worden und sowas. Aber so richtig große Situationen, wie viele habt ihr davon am Tag? Kann man das grob sagen?
Fällt
oder
mir ist schwer, das jetzt statistisch irgendwie zu belegen. Also wir müssen uns immer erstmal über die Definition klar werden. Also wir haben Lagen, die über Abschnittsgrenzen hinausgehen, aber noch im Rahmen der allgemeinen Aufbauorganisation, die jetzt nicht zu einer besonderen Aufbauorganisation werden, die ja dann wieder von anderen Stellen übernommen werden. Mhm. Also größere Einsätze hat Berlin, bietet es jeden Tag.
Ja.
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 Also Beispiele. Du brauchst ja bloß einen schweren Verkehrsunfall, der ja dann Abschnittsbereiche teilweise ausbluten lässt personell. Weil du brauchst einen Funkwagen an der Kreuzung davor, an der Kreuzung dahinter, du brauchst zwei am Unfallort. Manche Abschnitte haben nur drei Funkwagen. Ja, brauchst du schon einen Wagen aus dem Nachbarbereich. Das sind schon Lagen, die sich ja auch aufs Notrufverhalten auswirken. Weil du musst dir vorstellen, es wird eine große Kreuzung gesperrt in der Stadt durch einen Verkehrsunfall. Du kannst sicher sein, die Sperrmaßnahmen stehen keine 5 Minuten. Dann sind die ersten Anrufer in der Leitung und fragen, warum kann ich hier langfahren.
Boah, ich bin irre.
Weil sie rufen,
ich könnte euren Job nicht machen.
Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Natürlich, die 110 kennt jedes Kind. Viele Leute wissen aber nicht, wann man sie wirklich anrufen sollte.
Das hattet ihr ja vorhin gesagt mit der Feuerwehr, wie du selbst gesagt hast, Rieke, ne? Mit der Feuerwehr. Ja.
Ich mache es länger als Rieke, aber auch Rieke mit ihrer guten und kurzen Zeit bei uns. Wir können euch wahrscheinlich 1000 Anrufe erzählen, wo wir nicht zuständig sind.
Ey, aber zu der Verteilung dieser Menschen. Ich habe das letztens, war ich in einer ähnlichen Situation und war über mich selbst überrascht, weil das ist nämlich genau das Ding. 110 ist der erste Impuls und sogar, glaube ich, auch selbst als Polizistin, wo man es eigentlich wirklich besser wissen sollte.
Aber wir müssen auch mal sagen, es ist gut, dass es
Ich wollte gerade sagen, es ist schon mal ein guter Impuls erstmal, ne? Weil wir sind an einem Sonntag von Freunden nach Hause gefahren mit dem Auto und hatten keinen Parkplatz gefunden und so Gott wollte, sind wir um die Ecke gefahren und lichterlohe Flammen in die Luft. Und Und mein erster Impuls war natürlich, mein Partner ist auch Polizist, zum Handy zu greifen. Und gut, dass er da kurz den Kopf bewahrt hat, weil ich sofort, ich rufe die Polizei. Und er, nein, Feuerwehr. Und ich so, ja, natürlich, stimmt. Aber das war mein erster Impuls, zu sagen, 110 zu wählen.
Also, ich würde es genauso machen. Ich denke erst an die 110, bevor...
Genau, und okay, er war...
Aber glaub mir... Da würde kein Kollege bei uns auch nur auf die Idee kommen, nein, zu sagen, na jetzt, die Dame ist aber falsch bei uns.
Ja, natürlich ja, richtig, aber er war natürlich Gott sei Dank einer von uns beiden, also natürlich wäre es auch richtig gewesen, die 110 dann zu rufen, aber er sagte, nein, 112, und das war total gut, weil er parkte und war so ganz galant da, und ich so, oh, Teamarbeit hier.
Ich rede jetzt eher von so Dingen wie, du möchtest morgen in Urlaub fliegen und dir fällt auf, dein Reisepass ist abgelaufen.
Ach, solche Anrufe kriegt ihr auch, ja? Natürlich.
Ist noch ein harmloses.
Also ich habe jetzt an richtige Scherzanrufe gedacht, aber das ist... Ja.
Wir kriegen auch Anrufe, auf meinem Balkon hat eine Taube gebrütet.
Ja,
oder ja, und jetzt?
Mach die weg oder
was? Ja, SEK würde ich dann nochmal hinschicken.
Aber es ist wirklich so, die Leute haben das Gefühl, sie haben ein Problem und sie rufen die 110,
die
Polizei kommt und hilft. Und einerseits ist es ja gut, dass sie das Gefühl haben, die Polizei kommt und hilft, aber es sind so viele Anrufe, wo die Polizei nicht kommt und hilft und die Leute einfach irgendwie auch so ein bisschen selbstständiger sein sollten.
Aber wie kommst du denn, also bei der Taube, da kann ich noch bei so einer alten Dame oder bei einem alten Herrn, da kann ich vielleicht das noch so ein bisschen in Anführungszeichen logisch zurückverfolgen. Aber wenn mein Reisepass abgelaufen ist, ja, um bei diesem banalen Beispiel mal zu bleiben, also was glaubst du, passiert denn, wenn mir jetzt die Polizei kommt und bringt mir einen neuen Reisepass? Oder gar kein Problem, Herr Frau Müller, wir kommen, was brauchen Sie denn für einen Wahnsinn?
Reisepass? Aber das ist... Ich versetze mich gerade so mal in meine alte Zeit in die Pflege zurück, wenn ich gerade an so demente Personen oder irgendwas nochmal denke. Es ist ja gut, dass wir in diesen frühen Kindertagen, wie ich auch gerade sagte, diese Nummer irgendwie so einzementiert bekommen, dass sie sitzt. Ja, wenn ich dann an ältere Personen und das Gedächtnis geht immer weiter zurück, dass irgendwie da trotzdem diese Nummer, obwohl es vielleicht unter Reisepass ist. Ich verstehe jetzt, also ich bin so ein bisschen gezwiespalten zwischen dem Punkt, ja, mal überlegen, ob man die 110 anruft oder lieber die 110 anrufen, als gar nicht irgendwo anzurufen, falls irgendwas passiert nachher. Ja,
da würde ich ans Bürgertelefon verweisen.
Ja, für Reisepässe auf jeden
Fall. Also für alle Reisepässe ans Bürgertelefon.
Also Notfälle 110, keine Notfälle, nicht 110.
Ja,
aber für außen muss ich auch mal überlegen, wann beginnt der Notfall?
Richtig, ja. Das ist vielen Menschen nicht bewusst. Ja. Aber ich sag's mal, es ist einfach so, viele machen sich auch sehr einfach. Sie möchten Kontakt haben zur Polizei, sie wissen gar nicht, ob sie damit richtig sind, aber man kann ja mal fragen.
Dann ins Bewerbertelefon der Berliner Polizei.
Alles gut, ist auch keiner böse. Ja, aber wenn dann der Bürger am Telefon gesagt bekommt, sie sind bei uns nicht richtig, bitte wenden Sie sich mit der Taube an Ihr zuständiges Veterinäramt vom Bezirk oder was auch immer. Und der Bürger dann auch noch pampig wird und ungehalten wird und du kriegst dann so eine Sprüche reingedrückt wie, na, die Polizei, dein Freund und Helfer, das merke ich hier aber nicht. Vielen Leuten ist einfach nicht klar, dass Polizei handelt nach Recht und Gesetz. Und wenn wir keine Eingriffsbefugnis haben, dann können wir da nichts machen. Ja, und wir können nur nicht wegen jeder brütenden Taube einen Tätigkeitsbericht ans Veterinäramt schreiben und noch 3 Fotos ranhängen. Das funktioniert einfach nicht. Und das muss verstanden werden, dass man im Idealfall den Notruf wirklich anruft, wenn Menschen in Gefahr sind, wenn gegenwärtig eine Straftat passiert oder man vielleicht auch seinen Polizeiabschnitt telefonisch erreichen kann. Mhm. Auch eine Verkehrsbehinderung ist aus meiner Sicht bei uns nicht richtig.
Ich muss halt auch nochmal irgendwie dazu sagen, gedanklich, in der ganzen Zeit, wo ihr halt den Anruf mit der Taube beantwortet, hängt ein anderer mit einem Notruf vielleicht ganz in der Warteschleife. Genau. Ne?
Naja, vor allen Dingen, also ich wäre wirklich nicht geeignet für eure Dienststelle, weil ich würde sagen, was sollen wir machen? Sollen wir sie erschießen, die Taube? Oder? Also ich wäre so pampig, glaube ich.
Haben Kollegen gesagt, ja. Macht sich die Beschwerdebearbeitung ist dann sehr müßig. Ja.
Nee, ich bewundere euch für eure Ruhe, für eure Kraft, eure Geduld, weil ich würde dort nur aus... Ich würde einfach auch sagen, gut, bewegen Sie sich bitte nicht, wir würden Hubschrauber losschicken mit 4 Spezialeinheiten, die
Entschuldigung, weil du mir die Steilvorlage gibst.
Ja.
Wenn Pirol, unser Polizeihubschrauber, nachts im Stadtgebiet fliegt.
Ach Gott, ja.
Dann hast du Anrufe, warum? Ja, dann geht's gleich weiter.
Warum kann ich nicht schlafen?
Schlaf
der Hubschrauber fliegt über meinem Wohnhaus. Da fällt mir da nichts mehr zu ein.
Und da würde ich halt sagen, es tut uns leid, Sie kriegen morgen eine Entschädigungszahlung auf Ihr Konto überwiesen.
Und wenn du dann ganz normal versuchst, den Leuten zu erklären, glauben Sie uns, wir lassen Sie nicht zum Spaß fliegen. Da wird jemand gesucht, der Person geht es womöglich nicht gut. Nehmen wir mal hier dein Beispiel mit den dementen Personen, die laufen von zu Hause weg, die sind nachts minus 4 Grad in irgendeiner Park- und Anlage im Nachthemd unterwegs. Da ist das ein super Einsatzmittel. Ich persönlich würde nie auf die Idee kommen, die Polizei anzurufen und zu fragen, warum da der Hubschrauber fliegt. Weil ich würde mir denken, das wird schon einen Grund haben. Ist zwar doof, dass ich jetzt nicht schlafen kann, aber muss ich drüber stehen.
Ich habe bei mir auch genau eine Feuerwehr gegenüber. Ich denke mir, die wird schon nachts, wenn es losgeht und das mit blauen einem, wird schon was sein. Und ich denke jetzt mal rausgehen, Mensch, warum müsst ihr jetzt schon wieder losfahren?
Ich lebe in Neukölln, wenn ich mich bei jedem blauen Licht... Bin ich wie, jetzt kann ich aber jetzt nicht schlafen. Also auch wenn mal so eine Einsatzhundertschaft bei uns durch die Bude rennt, also nicht durch die Bude, aber durch das Wohnhaus rennt, dann denke ich mir, das wird schon sein Wunder, warum das hier gerade ist. Aber das ist auch ein Phänomen der Menschen. Also Menschen glauben gerne, dass alles sie was angeht. Das hatten wir auch in ganz anderen Ebenen des Lebens ja schon so. Ne? Also natürlich geht mich das was an, wenn der Ich denke, ich würde niemals auf die Idee kommen, da anzurufen.
Ab wie viel ist denn, dass ihr dann sagt, okay, wissen wir, wenn der Anruf kommt? Weil es wird ja dann auch, wenn ich jetzt irgendein, wie du eben meintest, Verkehrsunfall, da kommt jetzt schon der 10. Anruf, dann einfach nur noch denen sagen, danke, ja, haben wir schon, oder?
Ja, also die Kollegen filtern ja im Einsatzleitsystem, man liest ja immer so ein bisschen mit, was da dann draus geworden ist aus seinem ersten oder zweiten Anruf zu einem Sachverhalt. Und wenn man wirklich sagt, okay, die Kräfte sind da, die Lage ist soweit geklärt, wenn ich jetzt nicht mitbekomme, dass dieser Anrufer jetzt noch ganz wichtige Infos hat und ein ganz wichtiger Zeuge ist, dann breche ich irgendwann ab und sage, vielen Dank, ist uns bekannt. Wenn Sie nochmal aus dem Fenster gucken, Sie werden sehen, die Polizei ist da, auf Wiederhören. Ja, man muss dann einfach auch versuchen, sich kurz zu fassen, um, wie du vorhin schon sagtest, für den nächsten Notruf parat zu stehen, die Leitung einfach frei zu bekommen.
Seid ihr unterbesetzt oder seid ihr gut besetzt? Die ganze Polizei ist unterbesetzt gefühlt. Also das ist ja genau.
Es ist bei uns nicht anders.
Ja, okay.
Also nicht umsonst. Rieke sagt es ja vorhin, das Unterstützerprogramm.
Ja.
Wir sind eben aufgrund der Pensionierungswellen, aufgrund des Altersdurchschnittes personell wirklich nicht gut aufgestellt. Mhm. Und deshalb haben halt die örtlichen Direktionen zusammen mit der LPD dieses Unterstützerprogramm ins Leben gerufen, wo dann halt Freiwillige, ich setze dieses Freiwillige in Anführungszeichen, für 24 Monate auf unsere Dienststelle müssen.
Ich finde das gut und wie gesagt, vielleicht auch nochmal für die
Zuhörer. Wenn ich das könnte, ja.
Ja, ich kann es halt nicht. Also mit mir habt ihr da so viele Beschwerden, könnt ihr gar nicht bearbeiten.
Als Berufsanfänger bin ich auch der festen Überzeugung, als älterer Kollege kannst du es nicht.
Nein.
Also du musst eine gewisse Erfahrung mitbringen einfach und da reicht auch ein Studium nicht. Du musst mit dem Bürger draußen gearbeitet haben. Du musst rechtssicher sein, du musst Rechtsgebiete erkennen, auch mit wenig Informationen arbeiten können, weil ansonsten ist das für dich wie Rätselraten.
Na, vor allem gerade auch nochmal Kripo. Ne? Ihr habt wahrscheinlich mehr Schutzpolizistinnen bei euch, oder?
Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir haben bei uns in der Schicht haben wir eine Kriminaloberkommissarin, hat auch mit dieser Laufbahnöffnung zu tun, die trägt auch Uniform im Übrigen. In einer anderen Schicht haben wir auch einen KOK, wie es den zu uns verschlagen hat, weiß ich nicht so genau. Aber merkst du gar nicht. Also selbst bei der Gesprächsführung, die sind beide wirklich so einsatzerfahren, dass du da keinen Unterschied zwischen Schupo und Kripo mehr merkst.
Aber die haben dann wahrscheinlich viel auf der Straße gearbeitet, oder? Also weil ich kann mir jetzt nicht...
Also Sachbearbeiter waren sie definitiv beide
genau.
Nicht.
Weil das ergibt ja schon Sinn, dass du auf der Straße warst und eher dran warst. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der 20 Jahre im Büro gesessen hat, meine ich nicht despektierlich, bevor hier wieder irgendwer einen Anfall bekommt. Ihr seid alle wertvoll, ihr macht alle wunderbare Arbeit.
Also ich sag mal, so jemand im Büro bei der Sachbearbeitung, der ist halt ein Spezialist, ne?
Ja, genau.
Für sein Themenfeld. Ja. Bei uns musst du wirklich ein Schutzmann sein, Schutzfrau, ein Allrounder. Du musst dich einfach von A bis Z sehr gut auskennen.
Ja, das glaube ich.
Und auch die Kunst, dieses Televerständnis irgendwie haben, wenn ich so an den Funk oder irgendwas denke, das auch, was per Telefon kommt, irgendwie auch mitzukriegen in der Minute.
Auf jeden Fall. Die Seite haben wir ja noch gar nicht beleuchtet. Das ist eigentlich auch eine sehr große Herausforderung. Denn wenn du mehrere Kräfte über Funk koordinieren musst zu einem oder zeitgleich mehreren Einsätzen, ist auch eine Herausforderung.
Alles daran. Weil telefoniert in eurer Freizeit noch?
Wenig.
Ja. Ich würde auch sagen, mein Handy wäre auf Flugmodus, ey, den ganzen Tag. Ich würde nur simsen, glaube ich, ey, alles andere. Ich könnte keine Menschen, und ich würde alleine leben, glaube ich.
Ich muss mal eine Frage zur Not, passiert es wieder off-air und wir schneiden es raus. Personell, wir dürfen ja mal nicht so Zahlen nennen, aber mich interessiert es, weil ich denke, ihr sitzt ja jetzt auch nicht mit 50 Personen in diesem Raum. Da wäre eine Schicht, um das alles zu koordinieren.
Doch. Also okay, kommt knapp hin. Ich habe mal geschaut, die Schichten sind bei uns im Augenblick so 70 Mitarbeiter.
Ich würde irre werden in diesem
Moment. Ja, du hast einen gewissen Krankenstand, du hast eine gewisse Urlaubsquote, du hast ein paar dienstfrei. Mhm. Aber so generell kannst du sagen, dass wir so die Dienste rumbringen, irgendwas mit 1,45, 1,50 pro Schicht. Also eins ist immer der Wachleiter.
Jetzt denke 50 Telefone.
Nein. Du musst immer den ganzen Saal betrachten. Ne? Du hast ja die Notrufannahmeseite und die Einsatzleitplatzseite. Auf der ELP-Seite, Einsatzleitplatzseite, sitzt halt auf jedem Funkplatz der Stadt ein Kollege. Da sitzen dann, lass mich kurz überschlagen, 16. Ja, irgendwie so. Dann hast du Kollegen, die zu dieser Stunde, über die wir gerade sprechen, ja auch Bereitschaft haben. Du kannst ja nicht 12 Stunden am Stück immer vor dem Monitor sitzen. Du hast ja dann eine bildschirmfreie Zeit. Die verbringen die Kollegen in der Bereitschaft. Also sitzt mal jemand im Aufenthaltsraum, zwei trinken gerade einen Kaffee, unterhalten sich und der Rest sitzt halt am Notruf. Also bei uns sitzen in der Spitze, weiß nicht, ob das eine Information ist, die wir sagen dürfen oder nicht. Ich sag's dir jetzt einfach mal, ich glaube 15 Mitarbeiter. 15 Mitarbeiter ist das, was bei uns ein System vorgibt, anhand von, was haben wir für einen Wochentag, welche Uhrzeit haben wir, so und so viele Leute müssen am Notruf sitzen, ist bei uns die Spitze, glaube ich, 15. Jetzt mal so Nächte wie Silvester und so, die alles über den Haufen werfen, ausgenommen.
Hätte ich nämlich jetzt auch als nächstes gefragt, gibt es so Stoßzeiten, gibt es Peakzeiten, wo ihr sagt, also ich stelle mir gerade so vor, wenn ich sage so, oh Gott, ich muss Samstagabend, ich habe Nachtschicht, Samstagnacht,
das ist so Scheiße. Freitag, Samstagnacht so und Feiertage.
Also saisonal bedingt natürlich, umso schöner das Wetter ist, umso höher die Temperaturen draußen sind, umso mehr ist draußen los. Wochenende, Freitag zu Samstag, Samstag zu Sonntag und wenn es Geld gab.
Ah. Also jeden 1. und 15.
Und des Monats. Einige Kollegen widersprechen mir, ich bleibe dabei, wenn Vollmond ist.
Ich würde dir dazu stimmen. Aber ich weiß auch noch in der K1-Praktik, ich habe mir gedacht, oh, Wochenende. Nicht Nachtschicht. Oder war immer nur so, nein.
So manchmal war ich aber ganz froh, weil dann ist halt immer.
Dann ist die Zeit umgegangen,
los, so.
Das ist richtig. Da ist
gerade passiert. In diesen 12-Stunden-Diensten, wenn du denkst jetzt.
Ja, vor allem als Prakti bist du ja auch überall mit hingeschleppt. Ne? Als Prakti sitzt du ja nicht irgendwo rum, sondern heißt es Weste an, yalla, los geht's. Ne? Yalla hat da wirklich keiner zu mir gesagt. Aber es ist. Ja, 15 Leute um euch rum, ich würde die Vollkrise kriegen. Ich habe es, glaube ich, schon 20 Mal gesagt in der Folge
jetzt. Ja, und das ist ja wieder das Ding, auch die Geschichte, die Rieke vorhin hatte. Du weißt ja auch nicht, was passiert. Ich kann jetzt nicht sagen, so diese McDonald's-Guidelines von Türbetritt, bis ich das Essen in der Hand habe, eine Minute. Ich kann ja nicht sagen, guck mal, du hast gesagt, dein Anruf ging 12 Minuten. Der andere dauert dann wieder nur eine Minute, das ist alles geklärt.
Ja.
Dann hast du da ein Riesending, dann entsteht noch eine Lage zwischendurch. Dann muss der da nochmal mit drüber hin, weil das noch entsteht. Der hat schon drei Anrufe, die auch noch irgendwie dazugehören. Ich würde wirklich die Krise kriegen.
Ja.
So wirklich
Respekt. Also man kommt davor. Gut rein. Also die ersten Wochen und vielleicht auch die ersten Monate fand ich sehr anstrengend.
Ja.
War wirklich, ich war so fertig nach jedem Dienst, weil man so einen vollen Kopf hat.
Ja, klar.
Das Programm ist neu, mit dem man arbeitet. Man hat super viele neue Eindrücke. Aber danach kommt man gut rein und es macht viel Spaß eigentlich.
Wie lange ist denn so deine, ich sag jetzt mal, die Einarbeitungszeit gewesen, bis du dann wirklich sagst, jetzt hier sitz alleine?
Ich glaube, bei mir waren es knapp 2 Blöcke. Also nicht komplett. Und ein Block sind immer 5 Schichten.
Mhm.
Ja, das ist, glaube ich, auch relativ normal. Manche sitzen früher alleine, manche brauchen ein bisschen länger, je nachdem, wie man sich halt dann sicher fühlt.
Mhm. Ich hätte mich jetzt halt sonst selbst eingeladen, einfach mal, ne, für 3 Tage. Ich sage, Markus, komm, wir packen unsere Tasche, wir packen unsere Butterbrotdose ein und wir machen mal 3 Tage Els.
Nach einem Tag, nach einem Telefonat
höre ich Markus und sage, Gisa, kommst du mal bitte, es gibt die erste Beschwerde.
Also ihr seid herzlich willkommen.
Ja, das ist lieb, danke, aber das machen wir nicht.
Schießen die Taube doch einfach, was soll
genau. Aber das mit der Taube erschießen, sag bitte nicht.
Würde ich natürlich nicht machen. Ich würde sagen, zünden Sie sie an.
Und rufen Sie die 112 danach, weil der Balkon brennt.
Erschießen
oder?
Können Sie sie nicht, weil Sie haben ja Gott sei Dank keine Waffe zu Hause, gehe ich mal davon aus, Gottes oder? Willen. Wir hatten auch, Felix Lobrecht war das mit Taube anzünden, ne? Das kam mir gerade so bekannt vor. Ja gut, ich glaube, in Anbetracht dessen, dass ihr, müsst ihr heute noch arbeiten?
Ich nicht.
Ich bin mittendrin.
Du bist mittendrin. Guck mal, ey, Markus, jetzt, ich meine dich jetzt, Markus.
Ja.
Jetzt musst du ja gleich noch mit den BürgerInnen dieser Stadt telefonieren und labert wirklich mit uns, hört sich unser Gesabbel hier am frühen Morgen. Bist du vom Dienst hier hingekommen und gehst wieder zum Dienst?
Genau. Ich bin von drüben vom Sendesaal hergekommen, beziehungsweise von der Ausweichleitstelle hier rüber. Und dann
da fahre ich nachher zurück in die Ausweichleitstelle.
Aber wie gesagt, ich telefoniere nicht mehr mit den Bürgern.
Ach ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, das musst du dich
unser Gesabbel. Aber trotzdem anhören. Muss ich noch bis 18 Uhr.
Ach Gott. Ja. Rico und Markus, Erstmal vielen lieben Dank für euren Einsatz und das ist so geil, ich finde das mal so affig, wenn wir das sagen, Markus. Ne? Aber trotzdem.
So von ganz unten nach ganz oben.
Ja, wirklich, hier ist es wirklich so. Vor allem Markus sitzt hier mit 4 silbernen Dingsen. Markus, danke.
Nicht ich,
jetzt ja, genau. Danke für deinen Einsatz. Nein, also aber trotzdem wirklich Dank für euren Einsatz. Wunderbar, dass es Menschen und Kolleginnen gibt wie euch, die das machen, weil wir haben es jetzt gerade gesagt, wir könnten schon mal nicht. Hier sitzen schon mal 2, die weniger geeignet dafür wären. Und liebe BürgerInnen da draußen. Wir haben es jetzt ja manchmal durch die Blume, manchmal auch ein bisschen direkter schon gesagt. Ein Notruf ist nicht, wenn eine Taube sich irgendwo einnistet. Wenn sie hören, dass sie angezündet werden soll, das bin dann ich. Und da brauchen sie keine Sorgen haben, das wird nicht passieren. Anrufen bitte nur, wenn wirklich Menschenleben in Gefahr sind. Wenn gegenwärtige Angriffe auf Rechtsgüter sind, dann ist das... Das klingt jetzt auch schon so sehr polizeisprachlich.
Auf
ne?
jeden Fall.
Markus, willst du das
mal?
Guck mal. Ich bin jetzt schon so lange dabei, Markus.
Schon 2 Wochen.
Ich kann ja gar nicht mehr normal reden. Nein, wirklich versucht, alle euer Gefahrenbewusstsein ein bisschen zu spitzen dafür, was ein Notruf wert ist und was nicht. Und bitte keine Spaßanrufe bei der Polizei, weil das blockiert die Leitungen für ernsthafte Notrufe. Und wir haben es gerade gehört, in Berlin haben wir genug davon jeden Tag. Bei Feuer immer vielleicht die Feuerwehr anrufen, immer dran denken, 112 gibt es auch noch und auch bei medizinischen Notfällen. Und ich halte jetzt meinen Sabbel. Markus, möchtest du noch was sagen? Ich bedanke mich bei unseren Gästen.
Ich bedanke mich,
wie
ich fand es sehr interessant, ja, mal da einen Blick zu kriegen und wir gucken mal, dass wir vorbeikommen.
Sehr gerne, danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Dann bis in 2 Wochen, liebe
Zuhörerinnen. Bis dahin.